Also, wir sind bei Teil 3 von unserer kleinen Predigtserie Verwalten, wo wir das erste Mal über die Früchte oder besser gesagt die Charismen des Heiligen Geistes gesprochen haben. Dann letzte Woche hat Pater Timo über das Verwalten der Zeit, den Nutzen der Zeit gesprochen. Und heute haben wir ein ganz delikates, bisschen gefährliches Thema. Ja, und bisschen als Einführung oder was mir geholfen hat, vielleicht das Hauptprinzip, was ich eigentlich heute euch mitgeben will oder mit euch teilen möchte, mit euch darüber nachdenken will, hatte ich eine Erfahrung vorgestern, das mir geholfen hat, ein bisschen besser zu verstehen. Und das Prinzip, worum es eigentlich heute geht, ist folgendes. Irgendwie ist unser Flipchart kleiner geworden. Es war immer mal höher. Okay, aber das Prinzip ist folgendes. Nur wer gibt, hat. Nur wer gibt, hat. Eigentlich, man könnte auch sagen, nur wer gibt, hat sich selbst. Okay, also das ist das Prinzip. Das soll ein G sein. Also nur wer gibt, hat. Ja, und Pater Stefan und Larissa und ein paar andere, der Daniel und ein paar andere haben diese Woche das zweite Schlafsackaktion, unsere kleine Schlafsackaktion, 100 Schlafsäcke für Obdachlose, organisiert und ich war halt dabei. Und für mich war es einfach eine sehr beeindruckende Erfahrung, gerade gleich am Anfang im Praterstern einen Mann getroffen zu haben, der seit 4 Wochen auf der Straße ist und der geschlafen hat, wollte eigentlich gar nicht aufwecken und dann haben wir halt doch wirklich geniale Schlafsäcke geschenkt bekommen von Marmot. Die haben uns wirklich Spitzenqualität gegeben für diese Aktion und er hat sich wahnsinnig gefreut natürlich über das Ganze und dann kam er ins Gespräch ein bisschen und mit seinem gebrochenen Deutsch. Und ich kann es euch nicht erklären, aber da war so etwas in mir, also nicht so eine Ge da war irgendwie so eine Gegenwart, so eine Präsenz von etwas da, das irgendwie für mich so ganz stark war. Und dann ein paar hundert Meter weiter sehen wir auf eine Bank dort, also beim Bahnhof, auf der einen Seite vom Praterstern, da war so eine Frau, ein Tanja, glaube ich, hieß die, aus Ungarn. Und natürlich, denen geht es besonders schlecht, nicht den Damen auf der Straße. Und sie war ganz zusammengezuckt und auch sehr ängstlich. Und sie hatte, der andere, der hatte wenigstens noch einen Fetzen von einer Decke und sie hatte eigentlich gar nichts mehr. Sie hatte versucht, mit einem Kopftuch irgendwie sich ein bisschen zuzudecken, aber es war wahnsinnig kalt. Also war schon dunkel und es war einfach echt kalt. Und die hat da echt gefroren. Und sie war halt da und ich habe mich überlegt, wie hat sie gestern Nacht überlebt? Also das war irgendwie ganz arg. Und trotzdem. Dann, als wir begonnen haben, mit ihr zu reden und dann halt anzubieten, den Schlafsack, und wir hatten auch nicht nur Schlafsäcke, sondern auch geniale Jacken bekommen von Mahmut. Also, wir alle, die gesehen haben, boah, das sind die genialen Jacken, können wir vielleicht eine behalten? Aber nein, haben wir nicht gemacht. Aber die waren wirklich gut. Und dann haben wir halt nicht sie da ein bisschen damit eingewickelt und kamen da ein bisschen versucht, mit auch ihr ein Gespräch zu führen, das mehr oder weniger in Handdrücken und Blicken und Gesten, aus Gesten bestand. Aber vielleicht so viel tiefer war als manche Unterhaltungen, die ich schon mal in meinem Leben geführt habe. Und es war einfach so beeindruckend, weil wieder so eine Präsenz, so eine Gegenwart da von etwas. Und vielleicht für diejenigen von euch, die jetzt nicht so im Glauben unterwegs seid, das ist einfach schwer nachzuvollziehen. Aber ich kann es auch nicht so richtig erklären. Aber es wäre, als wäre Christus vor mir in diesen Menschen gewesen. Mit einer Unmittelbarkeit, die einfach also fast umwerfend war. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht ein bisschen das verstehen könnt. Manchmal hat man Unterhaltungen und du weißt gar nicht, wer der andere ist, oder? Es ist so, da sind so viele Masken und so viele Fassaden, dass du dringst gar nicht zum wirklichen Menschen hervor. Und bei denen, diesen wenigstens die Leute, ich bin da überhaupt kein Experte, aber wenigstens die Leute, die ich da auf der Straße kennengelernt habe jetzt, da waren alle Masken schon weggefegt. Also die gab es gar nicht mehr. Und da war so eine rohe Unmittelbarkeit da. Und Jesus, der in diesen Armen mich angeschaut hat. Und das war voll beeindruckend. Und da habe ich ein bisschen besser verstanden, diesen Satz von Paulus, der sagt, es ist seliger zu geben als zu empfangen. Und am Ende von diesem Talentenbeispiel heute, nicht? Also es ging um heute, also Jesus, er redet sehr gerne über irgendwie Beispiele aus der Natur oder aus der Wirtschaft. Und heute ist so mal ein Wirtschaftsbeispiel, nicht? Und er redet über jemand, der bekommt Talente. Talent ist so ein bisschen schwierig zu wissen genau, wie viel das jetzt wert war. Also weil Talent, es war eigentlich mehr ein Maß, es war nicht ein Geldstück. Und die gab es halt in Bronze oder halt in Silber oder in Gold. Und jetzt hieß es, dass diese Leute, also der eine hat ein Talent Silber, ein Silbertalent bekommen. Und ein Silbertalent, man weiß nicht ganz genau, aber mehr oder weniger, es kommt an, also verschiedene Kommentatoren, aber irgendwo zwischen 15 und 25 Jahresgehälter. Also nicht wenig Geld. Ja. Also sagen wir mal $50,000 Gehalt, also funktioniert besser mit Dollar, weil, ja, also, aber mehr oder weniger, ich sage mal 1 Million Euro, also für einen guten Gehalt, war dieses Ding wert. Also der Meister hatte nicht wenig Geld gegeben, den einen mit dem einen, nicht der andere mit dem fünf. Also das war schon was Ordentliches, nicht? Und die Freigebigkeit auch, hey, mach mit dem Geld, was du willst. Ich gebe dir mal die Chance, du investierst, mach mit dem und schau mal, was rauskommt. Und dann am Ende hören wir halt diesen Satz, nicht, von Jesus, der ist so wahnsinnig hart auch irgendwie scheint, nicht? Aber vielleicht im Lichte, also mir hat diese Erfahrung vor ein paar Tagen ein bisschen geholfen, das Beste zu verstehen. Er sagt, denn wer hat, dem wird gegeben, nicht? Also nimmt ihm das Talent weg, also derjenige, der aus Angst es einfach begraben hat, nichts damit gemacht hat, er es nicht ordentlich verwaltet hat, mit anderen Worten. Und gibt es denjenigen, der 10 Talente hat? Denn wenn hat, den wird gegeben und er wird einen Überfluss haben. Aber wer nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Nicht? Und hier berühren wir so ein Basic Principle, so ein grundlegendes Prinzip des christlichen Lebens, dass wenn du etwas weggibst, dass du es eigentlich viel größer wieder bekommst. Und das ist wahr eigentlich in allen Bereichen, nicht? Bis hin zu unserem eigenen Leben. Jesus, der sagen würde, der sein Leben hingibt, der wird es empfangen. Der wird es eigentlich gewinnen. Und er versucht, sein Leben an sich zu reißen, wird eigentlich am Leben vorbeileben. Wenn nicht, der wird es eigentlich verlieren. So ist es aber auch in vielen anderen Bereichen. Ich glaube, nochmal diejenigen von euch, die vielleicht im Glauben unterwegs seid, auch mal diese Erfahrung gemacht, wenn ihr euren Glauben weggibt, sozusagen, wenn ihr immer etwas riskiert, über den Glauben zu reden, jemand mit etwas zu teilen, nicht, und mit dem Risiko, dass jemand sich lächerlich macht um mich und so, wächst mein Glaube eigentlich dadurch. Wenn ich gebe, dann beginne ich eigentlich erst mich selber zu besitzen. Und das ist eben einfach nur deswegen so, weil wir in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen worden sind, nicht? Wenigstens in einem christlichen Weltbild. Und wenn Gott Liebe ist, nicht, wenn wir denken, okay, was sind die drei Personen der Dreifaltigkeit, nicht? Der Vater ist einfach nur sich dem Sohn schenken. Und der Sohn ist der einfach nur, also sein ganzes Ding, wenn man so reden könnte, ist jetzt fast eine Heresie oder wahrscheinlich eine Heresie, was ich jetzt sage, aber halt versuchen, das irgendwie bildlich zu sagen, der Sohn ist sein eigenes, einziges Sein, er ist ein, die Theologen würden sagen, eine subsistente Beziehung. Er ist eine existierende, kann man auch nicht, also nicht selber, aber er, alles, was er ist ausgerichtet sein auf den Vater. Und der Heilige Geist ist die Beziehung zwischen den beiden, nicht? Er ist einfach, er ist die Liebe, die zwischen den beiden weht. Und das heißt, uns selber zu verstehen, wenn wir wirklich Abbilder von ihm sind, von diesem Gott sind, dann ist eigentlich ja unsere Selbstfindung nur dann möglich, wenn wir in dieser Position des Sich-Verschenkens leben. Das heißt, wer gibt, hat. Ich kann mich nur selber besitzen, wenn ich verschenke, wenn ich gebe. Jetzt wollen wir aber dieses Prinzip ein bisschen anwenden auf dieses sehr heikle Thema, gerade dass ein Pfarrer darüber redet, über das Geld. Das Verwalten des Geldes. Warum? Besonders im deutschen Sprachraum, nicht? Sobald der Pfennig in den Beutel klingt, eine Seele in den Himmel springt oder so. Nicht das, was Luther so angeprangert hat. Also dieser Gedanke mit dem Resultat, dass wir Pfarrer vielleicht überhaupt nicht mehr über das Thema reden. Und das finde ich sehr schade, weil Jesus wahnsinnig viel über das Thema redet, eigentlich. Du kannst nicht Gott dienen und den Mammon. Sollen wir vielleicht, also einer seiner berühmtesten Sätze. Du kannst nicht Gott dienen, du kannst, es ist absolut unmöglich, es geht nicht. Du kannst nicht Gott dienen und den Mammon, also es ist eigentlich, der Mammon ist, man könnte Geld sagen, man könnte aber auch Zeugs sagen. Also du kannst nicht Gott und dein Zeugs dienen. Das geht nicht. Denn du wirst entweder den einen lieben und den anderen hassen oder den anderen hassen und den anderen lieben. Das ist, du kannst nicht beides dienen. Das ist eine seiner Aussagen. Und heute, also redet hier halt auch, es geht auch, man könnte dieses Gleichnis auch anders auslegen, aber eines der Themen, eine Talente, die wir alle ja bekommen, ist unser Zeugs, die Dinge, die wir haben. Und auch das Geld, das wir haben. Und die große Frage ist ja für uns, habe ich Geld oder hat das Geld mich? Habe ich Zeugs oder hat das Zeugs mich? Wie frei bin ich in Bezug auf das Geld? Natürlich ist auch nochmal heikel für mich als Priester darüber zu reden, weil man vielleicht gerade für nicht so typisches, was, also von, wenn man so mit Gespräch kommt mit Leuten, die vielleicht, ihr Kirche, nicht, ihr wollt, ihr seid gegen das Sex und ihr wollt mein Geld haben. Also das sind so ein bisschen die zwei Dinge, die man nicht öfters denkt über die Kirche. Also deswegen haben wir ein Buch geschrieben hier im Zentrum God, Sex and Soul. Dazu sagen, nee, Gott hat das Ding geschaffen, so schlecht kann sie nicht sein, das mit dem Sex. Und man muss nur richtig verstehen, um was es da eigentlich geht, was auch Ausdruck der Liebe ist. Und zweitens ist nicht, dass Gott irgendwas gegen dein Geld hätte, sondern er will dir etwas sagen, oder besser gesagt, er will etwas für dich in Beziehung zu deinem Geld. Und was er vor allem will, ist Freiheit. Dass du frei bist in Bezug auf deinem Geld. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir manchmal überlegt, also bevor ich in den Kloster eingetreten bin und ein Armutsgelübde gemacht habe, also früher, nicht, hätte ich jetzt das gekauft? Also wenn es keine anderen Menschen in meinem Freundeskreis gäbe, wenn ich alleine auf der Welt wäre, dann könnte ich auch nichts kaufen. Aber ein bisschen ein Gedankenexperiment, nicht, wenn ich, weiß nicht, jetzt am Nordpol leben würde und so ein Voreinkaufen würde, würde ich diese ganzen Sachen, auch blödes Beispiel, weil im Nordpol braucht man diese ganzen Sachen sowieso nicht, aber was ich sagen will ist, manchmal war ich schon sehr fremdgesteuert in Nutzung von meinem Geld. Ich weiß nicht, ob euch ihr manchmal so die Versuchung habt, nicht? Das heißt, was denken jetzt die anderen, ich sehe das Telefon, vielleicht muss ich auch so ein Telefon haben, oder er geht jetzt, studiert jetzt dort und vielleicht muss ich jetzt vielleicht auch so ein Studium machen, weil nicht, ich muss ja halt mein Leben irgendwie, ich muss einen guten Job haben, das wirklich ordentlich Geld macht, sonst habe ich keinen Lebensunterhalt und dann beginnt man zu schauen, nicht, wer geht, ja, lieber nennen wir keine Namen, von den Universitäten hier, wie, nicht, aber wer geht zu der Universität, wer geht zu der anderen Universität, wer hat diese Klamotten an, wer hat diese, jene Klamotten an, also manchmal, also früher, bevor ich in den Kurs eingetreten bin, habe ich öfters diese Frage gestellt, also warum kaufst du eigentlich das ganze Zeugs? Und auch in der Pastoral finde ich interessant, dass er öfters Leute kommen, entweder mit Problemen, interessanterweise in diesen beiden Bereichen, öfters, nicht, also mit Schwierigkeiten in einer Beziehung oder Schwierigkeiten, die ein Resultat von Missmanagement waren in Bezug auf ihre Finanzen, die laute Probleme verursacht haben in ihrem Leben. Und Jesus möchte uns einladen heute, dass wir verantwortungsvoll umgehen mit diesem Talent, das wir da geschenkt bekommen haben. Tja, und das braucht auch ein bisschen ein Risiko. Jetzt, ich möchte ein Beispiel euch geben, was ich in einer Familie gesehen habe, das ich irgendwie cool fand. Und ihr könnt nachher sagen, was ihr darüber meint oder nicht meint oder ob es meint, es ist irgendwie blöd. Aber ich habe das versucht, hier mal nochmal darzustellen. Also, das sind so drei Gurkenglaser, sollen es sein. Und Da steht drauf L für Leben und da steht drauf S für Sparen und da drauf steht G für Geben. Und ich glaube, die meisten Menschen, die leben in folgender Reihenfolge. Erstmal lebe ich, spende ich mein Geld, wo ich halt, was ich halt mal kaufen will und so, ohne groß darüber nachzudenken. Dann sparen sie. Und wenn irgendwas noch übrig ist, dann geben sie vielleicht ein bisschen was her. Und ich möchte vorschlagen, dass das dort bleiben sollte, wo es ist, das in der Mitte, und dass wir die Reihenfolge ändern sollten. Dass wir zuerst geben, dann sparen und dann mit dem vollen Rest leben. Und was ich halt gesehen habe in dieser Familie, sie haben halt den Kindern immer gesagt, 10% deines Taschengeldes, das gibst du her für irgendwelche armen Leute oder irgendwas. 10% sparst du für irgendein Geschenk oder ein Spielzeugs oder was immer du dir kaufen willst. Und den Rest kannst du jetzt spenden, dein Schokolades kaufen oder was auch immer. Nicht? Und ich fand diese Idee ziemlich cool, weil sie eigentlich sehr biblisch ist. Im Alten Testament hört man davon, dass es sogar den sogenannten Zehnten gab. Nicht? Dass die Leute waren angehalten, ein Zehnten ihres Einkommens zu spenden. Und dann halt etwas, also zu sparen und zu schauen, wie sie auch mit dem Rest leben konnten. Jetzt, wir leben im Neuen Testament, also es steht nirgendwo im Neuen Testament, dass wir einen Zehnten geben sollten. Aber was sehr wohl uns erinnert ist, erstens ist, auch durch das Gleichnis heute, Geld wird uns zur Verwaltung gegeben. Das heißt, in einer christlichen Weltvision letztendlich, also Kirche hat immer Recht auf Privateigentum gegen Kommunismus verteidigt. Aber letztendlich waren wir auch über die Überzeugung, dass letztendlich das Geld mir nicht selbst gehört. Warum? Weil wenn ich aus dieser Welt weggehen werde, wird es mir nicht mehr gehören. Der Paulus sagt, es gibt einen schönen lateinischen Satz, transit spectaculum mundi, nicht? Das Angesicht dieser Welt vergeht. Und das Geld wird irgendwann mal weg sein. Und es wird mir anvertraut, etwas Gutes damit zu machen. Es wird mir anvertraut, nicht für mich selbst. Nicht, dass eigentlich ein das Grundprinzip nochmal des Christlichen ist es, dass Leben ist nicht dein Zeugs. Leben ist nicht, deine Identität ist nicht in deinem Geld. Öfters haben wir auch anders Probleme, nicht? Wir suchen unsere Identität in Geltung, in Anerkennung, in verschiedenen anderen Sachen. Aber manchmal suchen wir auch in meine Identität in das, was ich habe, mein Besitztum. Und das ist ein Wahnsinn, weil Gott sei Dank bin ich so viel mehr als das. Das heißt, also erstens möchte uns, du kannst nicht Gott und dienen und das Geld, möchte uns Jesus erinnern, schau, es ist eine Entscheidung. Warum? Weil du hättest vielleicht hier erwarten würden, du kannst nicht Gott und den Teufel oder sowas dienen. Aber das sagt er nicht, interessanterweise. Er sagt, du kannst nicht Gott und dein Geld dienen. Das heißt, es scheint, dass Jesus sagen will, der größte Wettbewerber um dein Herz ist dein Geld. Also was am meisten Konkurrenz steht, dass du dein Herz irgendwie an irgendwas verkaufst, ist, was du hast, dein Zeugs. Und das wird dich unfrei machen. Und deswegen ist es einfach, also dieser Vorschlag, es geht uns nicht hier um die Gemeinde. Zentrum Johannes Paul II., also jetzt große Werbeaktion eigentlich, draußen große Geldbeutel, bitte haut's was ein. Nein. Es geht dass wir frei werden. Dass wir frei werden. Und dass wir in der Jüngerschaft, und jetzt können alle, die nicht so im Glauben unterwegs seid, also ich rede jetzt eher zu denjenigen von euch, die versuchen, einen Weg mit Jesus zu gehen. Ein Teil der Jüngerschaft ist es auch, Gott zu erlauben, in diesen Bereich meines Lebens hineinzuschauen. Wie sieht es denn da aus? Nicht, weil öfters wir sind sehr bereit, Gott, du kannst mir über das sagen, etwas sagen, das sagen, das sagen, aber mein Geld, das habe ich ja verdient. Und wisst ihr, die Gier, wir denken vielleicht, dass jemand, der gierig ist oder habgierig ist, ist nicht etwas, was ich jemals sein möchte oder jemals gewesen bin oder jemals sein werde. Aber Gier ist eigentlich nichts anderes als die Vermutung oder die Anmaßung, dass das Geld für mich ist. Entweder jetzt, indem ich immer mehr spende, oder getrieben von der Angst in der Zukunft, dass ich ständig nur Geld mehr horde, für irgendwann, ja, ich könnte ja irgendwann mal zu wenig haben. Und Gier ist genau das, irgendwie diese Gedanken, mein Precious, mein Schatz, nicht, das ist meins, es gehört mir. Und eigentlich möchte Jesus uns aber frei machen und sagen, hey, nur wer gibt, hat. Nur wenn du schenkst, wirst du dich selbst besitzen. Und ich gebe dir all das, ich gebe dir sehr viel vielleicht sogar in dein Leben. Nicht manche von uns sind besser als andere in irgendwie Geld machen. Ich habe mal jemand kennengelernt, so einen alten Mann über fast 90 Jahre alt, und er liebt es einfach Geld zu machen. Er sagt, ist das eine Sünde? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Frage ist, was machst du mit dem ganzen Zeugs? Und er war so beeindruckend, weil er einfach ein unglaublich großzügiger Mann ist. Und der sein ganzes Vermögen, einfach unglaublich, was er alles damit gemacht hat. Also, ich glaube, weiß nicht, für mich war es vor ein paar Tagen diese Erfahrung, einfach wieder, wie große Freude man hat, wenn man etwas gibt. Wie unglaublich froh das uns macht. Nicht? Weil wir nicht so wie, weiß nicht, Charles Dickens, kennt das jemand? Oder ist nur im englischen Sprachbereich? Nicht? Scrooge, nicht? Der nichts geben wollte und der einfach nur, der immer nur, und das macht uns unglücklich. Nicht? Und ich denke, also meine ersten Erfahrungen im Geben, wenn ich es mal geschafft habe, meine Schwester mit 8 Jahren oder mit 6 Jahren ein Stück Schokolade zu geben, die mir gegeben worden ist, wenn ich mal das überwunden habe, jede 2 Jahre oder so, das hat mich so glücklich gemacht, wenn ich es geschafft habe. Vorher nicht, nein, ich möchte nichts verlieren. Aber wenn ich es geschafft habe, das macht so glücklich. Weil es eine Realisierung ist oder eine Verwirklichung dessen, was ich ja eigentlich bin als Mensch. Abbild der Liebe, die Gott ist und Gott heißt. Und das scary Ding, also was ein bisschen scary ist, ist, was Jesus halt sagt am Ende. Du kannst die Gott dienen und Mammon. Und dann, was wir dann gehört haben vorher, in dem Evangelium heute, wer hat, dem wird gegeben. Und er wird einen Überfluss haben. Nicht die Erfahrung, wenn wir geben, empfangen wir so viel mehr. Wir empfangen wir so viel mehr an Lebensqualität, an Lebensfülle, an Lebensfreude. Und wenn wir aber, wer nicht hat, den wird noch weggenommen, was er hat. Das heißt, wenn wir die Gaben, die uns geschenkt werden, nicht einsetzen für die anderen, dann verlieren wir sie. Dann verlieren wir sie. Und dann wird der liebe Gott wahrscheinlich diesen Gaben jemand geben, der verantwortlicher damit umgeht als ich. Und das ist schon ein hartes Stück Wurst sozusagen, oder kann man das sagen? Nein, das hat keinen Sinn. Der Pfarrer Timo tut immer mein Deutsch korrigieren nachher. Ich glaube, das kommt etwas heute Abend. Also das ist irgendwie schwierig. Nicht? Sorry, meine kanadische Versuche, deutsche Sprüche irgendwie zu sagen. Ja gut, also wir können jetzt lange daherreden. Mein Vorschlag für euch ist, versucht das mal einen Monat lang. Zuerst geben, dann sparen und dann leben. Und zwar versucht das mal mit einem Prozentsatz. Ja? Vielleicht kann irgendwann man sich einpendeln. Merkt jemand, okay, für mich ist es 2%. Vielleicht manchmal ist es jemand, das ist 15%. Weiß ich nicht. Aber versucht das mal. 10% zu geben, 10% zu sparen und 10% mit den Rest zu leben. Und schau mal, ob ihr zu kurz kommt. Und das ist ein Schritt des Vertrauens. Ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Und ja, ich glaube, ihr würdet so ein bisschen erfahren, wie schön das ist und wie frei das macht. Wie es mir vielleicht langsam erzieht, auf einem Weg der inneren Freiheit, auch gerade in Bezug zu diesen Zeugs, die uns so sehr binden und so sehr versklaven immer wieder. Also beten wir da füreinander. dass dieser größte Wettbewerber für unser Herz, der Mammon, das Geld und unser Zeugs, nicht uns versklavt, sondern dass wir ihn einsetzen für etwas Gutes, weil in sich ist er ja nicht schlecht, sind diese Dinge nicht schlecht, ganz im Gegenteil, die sind wunderbar. Die sind wunderbar, die sind Gelegenheit, etwas Wunderschönes zu machen für andere, für diese Welt, uns einzusetzen für die Gerechtigkeit, für die Liebe. Und die Frage ist halt, ja genau, wie werde ich es einsetzen? Und beten wir dafür einander, dass wir auch die Kraft haben, das zu tun. Amen.